FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascher und Polter war im Gespräch mit Marco Rühl, Gründer von Tefe, über den Aufbau einer Biogetränke-Kindermarke ohne Zuckerzusatz. Im Gespräch geht es um Markteintritt, Zusammenarbeit mit Handelspartnern, Produktanforderungen im Kindersegment und die Herausforderungen beim Skalieren eines FMCG-Startups.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Marco Rühl, Gründer von Tefe. Herzlich willkommen, Marco.
Hallo Nina, vielen Dank.
Ja, lieber Marco, vom Medienmanager zum Gründer einer erfolgreichen Kinder-Tee-Getränkemarke. Das ist eine spannende Geschichte, die wollen wir heute beleuchten. Aber zunächst, wer bist du? Woher kommst du? Und was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, du brauchst eine Elterninitiative, du willst was verändern?
Ja, mein Name ist Marco Rühl, ich bin 47 Jahre, komme aus Frankfurt, lebe hier mit zwei Kindern und einer Lebenspartnerin, also die Mutter meiner Kinder. Und im Grunde sind die Kinder auch ein wesentlicher Bestandteil, warum ich heute Getränkeunternehmer bin mit zuckerfreien Bio-Kindergetränken. Denn erst mit den Kindern habe ich überhaupt angefangen, über Ernährung schlau zu machen, darüber nachzudenken. Erst Kinder waren im Grunde die Auslöser, also Verantwortung zu übernehmen für ein Lebewesen und auch da ja keine Fehler machen. Und das war im Grunde der Ausgangspunkt. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch wenn ich als Medienmanager ganz gut vorangekommen bin, habe ich schon immer gespürt, dass Selbstständigkeit mich doch mehr lockt, also dass ein Angestelltenverhältnis ich immer mit meinen Ideen, mit meinem Freigeist angeeckt bin. Und deswegen war es immer schon ein Wunsch, eigentlich selbstständig Projekte gestalten zu dürfen.
Genau, dann lass uns auch mal direkt einsteigen. Also du bist Vater zweier Kinder. Idee, du hattest auch im Vorgespräch gesagt, ist ja über eine Elterninitiative entstanden. Das heißt, du hast festgestellt, Mensch, mit den Getränken, die da Kinder hauptsächlich bekommen, da läuft vieles falsch. Also es ist sehr viel Zucker drin. Was hat dich noch gestört?
Was mich gestört hat, war vor allem, dass das Thema Trinken in der Aufklärung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also wir kennen das heute. Es wird ganz viel über Ernährung gesprochen. Zu Recht. Hier ernähre ich mich richtig. Also Zuckergehalt, Salzgehalt, Fettgehalt. Aber das Thema Trinken war nie, also weder bei der Hebamme noch bei Kinderärzten noch in den Medien thematisiert. Ne? Es hieß immer, trinken Sie genug Wasser oder ungesüßte Tees. Mein Sohn wollte beides ungern trinken. Ich war in Elternzeit und ich hatte echt ein Problem. Hab das am Anfang auch gar nicht bemerkt, dass ich ein Problem habe. Ich habe eine Lösung gefunden mit Apfelschorle und dachte, ja wunderbar, also von der Streuobstwiese in meinen Jungen rein. Besser kann es ja wohl nicht sein. Das habe ich dann erst viel später, also dann in verschiedenen Gruppen auch festgestellt, die dann gesagt haben, Apfelsaft geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, wir sind ja so ein Saftland hier in Deutschland. Ne? Also wir finden ja Säfte was Tolles und Gesundes, Schrägstrich auch Quetschis. Und das ist ja auch ein Riesenmarkt und es soll auch ein Riesenmarkt sein. Aber ich habe erst sehr spät verstanden, dass eigentlich Fructose innerhalb der Einfachzucker, also zu dem ja auch Haushaltszucker gehört, aber dass gerade die Fructose eben vom Körper nicht gespeichert werden kann, außer ich bin Hochleistungssportler und verbrenne sie sofort, wird sie, zumindest wenn sie getrunken wird, erstmal in der Leber in Fett umgewandelt. Und das wiederum führt dann über eine gewisse Zeit natürlich zu unseren Industriekrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Diabetes 2. Und da war ich dann geschockt, weil im Grunde mir nie und auch also gesellschaftlich das Thema Saft nie irgendwie so ein Killer war. Und da setzte im Grunde dann auch unsere Initiative an, dass wir gesagt haben, mein Gott, wir müssen mehr über das Thema aufklären, weil du weißt, also wenn du eine Cola trinkst oder zu McDonald's gehst, das schmeckt den meisten wahrscheinlich sehr gut, aber du weißt, okay, ich tue jetzt an der Stelle vielleicht gerade meinem Körper nichts Gutes, aber ne, das kann man ja mal machen. Bei Apfelsaft ist es anders, ne? Es schmeckt super wahrscheinlich den meisten und es ist aber nicht klar, dass das nicht gut ist. Das heißt, es gibt dann auch keine Begrenzung. Man denkt, ja, je mehr, desto besser. Das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen dringend eine Alternative, eine gute, leckere Trinkalternative zu allem, was mit Zucker oder Fructose gesüßt ist.
und am besten noch eine kleine Aufklärungskampagne mit dazu. So ging es im Grunde los, ja, vor über 10 Jahren. Und ich hatte damals eine Mitgründerin, eine Mitpartnerin im Geiste, die eben das auch identifiziert hat. Und die wiederum hat durch ihre Historie, ihre Mutter ist aus Paraguay, mir das Stevia-Blatt als einfaches natürliches Blatt gezeigt. Und ich hatte keine Ahnung damals und war auch skeptisch erstmal. Wir haben dann angefangen, dieses Blatt einfach in Babybeuteltee damals reinzupröseln. Und siehe da, also mein Sohn und sehr viele andere Kinder im Umfeld, die auch das Problem haben, haben auf einmal wirklich viel getrunken, weil Stevia eben, wie wir ja heute wissen, sehr süß ist, also sehr viel süßer als Zucker. Deswegen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man nicht zu viel reingepackt hat, sonst ist es echt zu süß gewesen. Aber es hat eben keine Kalorien. Es hat keinen Zucker und wie ich auch heute weiß, es ist antikariogen, also es ist nicht schlecht für die Zähne, Thema Nuckelkaries. Es führt nicht dazu, dass die Bauchspeicheldrüse unnötig Insulin ausstößt. Es ist einfach nur süß und es ist ein natürlicher Stoff. Und so haben wir angefangen im Grunde.
Aber genau da würde ich das würde ich gerne jetzt weiter erfahren. Also ihr habt jetzt eine alternative Süßungsform für euch gefunden. Dann braucht man ja schon auch einen Schritt von Mensch, ich mache jetzt was Gutes für meine Kinder zu. Lass uns das da mal größer denken. Wie seid ihr da weiter vorgegangen?
Im Grunde gibt es noch eine Geschichte, die ich gar nicht so häufig erzählt habe. Es war einer von den ganz großen Fails. Wir haben erst mal angefangen und dachten, naja, komm, das ist doch eine schöne Idee. Wir haben hier Teebeutel und wir haben Blätter, lass uns die zusammenführen. Und das ist ja was, was auch jetzt gerade wegen diesen gesundheitsbezogenen Aspekten super für Diabetiker auch geeignet ist. Lass uns das doch über Apotheken vermarkten und lass uns das aber in Paraguay bei deiner Familie produzieren. Also haben wir das in Südamerika da produzieren lassen, so mit eigenem Geld. Es gab noch keine Firma. Wir wollten einfach mal das probieren, also hands-on, Bootstrap, wie man heute sagt, einfach mal so ein Projekt auf die Schiene setzen. Das war ein Chaos, ja, also weil Südamerikaner da anders ticken wohl als der Deutsche, der sagt, naja, in dem Teebeutel müssen 2,5 Gramm Tee drin sein. Okay, dachten wir, wir packen da einen kleinen Beipackzettel mit rein, ne, dass das halt ja alles Handarbeit ist und Startup und das ist bestimmt süß und haben uns dann ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ich glaube, wir haben in Deutschland damals so 18.000 Apotheken gehabt. Und wir haben uns von allen 18.000 Apotheken haben wir uns Adressen gekauft und haben ein riesen Mailing gemacht. Ich glaube, das waren die ersten paar tausend Euro, die wir verbrannt haben. Wir haben die angeschrieben und auch einige Apotheken besucht. Wir haben innerhalb eines halben Jahres nicht eine einzige Packung Tee verkauft. Also das war, ich glaube, wir haben heute noch, also von der Erstproduktion haben wir ein paar Dosen im Lager stehen. Also wir haben nichts verkauft und irgendwann mussten wir es auch leider wegwerfen. Das war so 2012 ungefähr der erste Versuch, super schief gelaufen. Dann hat sich die Idee erstmal wieder so ein bisschen verlagert. Also sozusagen die Lösung erstmal weiter nur im privaten und Bekanntenkreis zirkuliert mit den tollen Stevia-Blättern und dem Kindertee. Und dann muss man sagen, gab es privat so ein bisschen Trouble, Krise, würde ich es mal nennen, Ehekrise. Das hat sich später alles wieder erholt. Aber daraus hat sich auch nochmal so ein Wunsch, ich muss jetzt was anderes machen in meinem Leben. Ich muss raus aus meinem 9-to-5-Job, der jetzt gar nicht 9-to-5 war, aber der sich so anfühlte. Und ich muss mich selbstständig machen. Und die Kinder waren noch klein. Los geht's. Und dann haben wir angefangen, das zu professionalisieren. Schaut, wo kann man so einen Tee in Lohn produzieren lassen? Wie können wir das hier nach wirklichen Qualitätsstandards in Deutschland, Lebensmittelkontrolle, wie können wir das richtig machen?
Wie viele Leute wart ihr da?
Also nach wie vor zwei Leute. Und ich weiß noch genau, ich habe meinen Job gekündigt bei der FAZ und hatte meinen Schreibtisch in einer befreundeten Agentur, wo ich sitzen durfte, am 1.7.2014 bezogen. Und das war ungefähr auch die Zeit, wo die ersten Packungen Tee dann kamen. Also wir hatten noch keinen Plan B. Der Tee war da, 4 Sorten damals, Babybeuteltee, also für Säuglinge und Kleinkinder geeignet, alles super professionell aufgestellt. Und dann kam der nächste Fail. Und das war zum ersten Mal, das ist eine neue Labor, oder nicht Labor, also eine neue, man sieht das häufig, dass verschiedene Kontrollgremien und Medien neue Labor Untersuchungsmethoden entwickelt. Damals, 2014, wurde ein neues Verfahren entwickelt, um Fenchel zu untersuchen. Da wurden Giftstoffe erstmalig identifiziert, die möglicherweise krebserregend waren, sodass das auch vorher im Sourcing der Rohstoffe dieser Stoff war nie ein Thema. Und auf einmal wurde festgestellt, dass bei uns sowas drin ist. Das heißt, wir waren noch nicht mal draußen und mussten sofort schon wieder alles vernichten. Also es war sozusagen der zweite Fail. Und das zweite Mal, dass wir kurz davor waren, eigentlich wieder aufzugeben, weil wir bis dato ja schon fast alles verbrannt hatten, was wir an persönlichem Geld hatten. Und dann haben wir uns aber nochmal alles an Kräften zusammengenommen, haben über die KfW einen Gründerkredit gemacht, um einfach ein bisschen Kapital zu haben. Das war so die erste Finanzierungsrunde, 100.000 Euro haben wir uns damals geholt und damit sind wir dann auch losgegangen, haben es nochmal produzieren lassen, nochmal, also wirklich mit bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung aller lebensmittelregulatorischen, zu dem Zeitpunkt damals bestehenden unseren Kenntnisstand und haben dann produziert. Haben parallel angefangen mit der Vermarktung und hatten als allerersten Kunden tatsächlich die Rewe gewonnen. Wir kamen nicht aus dem Food-Bereich. Wir hätten eigentlich als erstes Drogerien ansprechen müssen. Wir haben Rewe angesprochen, haben aber dann erst gemerkt, wir haben eine Lagerlistung, sind aber nur in den damals 80 Rewe-Centern, oder es waren ein bisschen weniger, ich glaube 67 Rewe-Center, in Klammern ehemals Thunmärkte. Das war uns so gar nicht klar, was das bedeutet. Wir dachten, wir sind bei der Rewe drin. Das hielt leider auch nur begrenzt. Also erstmal die Freude, weil uns damals auch noch gar nicht so klar war, dass leider das ganze Drogerie, also Babyregal, im klassischen LEH keine große Rolle mehr spielte. Also ne, ich als Papa, ich war damals schon auch natürlich immer jeden Tag bei DM oder Rossmann unterwegs, aber wie gesagt, wir waren völlig unbedarft. Wir haben uns so aufs Produkt fokussiert, dass wir den Vertriebskanal völlig außer Acht gelassen hatten.
Aber das nehmen wir jetzt schon wunderbar in den Listungshürden. Gerne noch einmal genau verstehen, mit welchem Produkt hat es dann bei Rewe oder dann die Betform, aber mit welchem Produkt hat es da geklappt? Was war dann zündend in der Produktveränderung, dass der Handel gesagt hat, wie das denn euch?
Also A, haben wir wahrscheinlich so sehr genervt die ganze Zeit bei der damaligen Einkäuferin. Wir hatten diese vier Babybeuteltees, die sozusagen mit einem ganz neuen Ansatz kamen. Also man muss sagen, es gibt in Deutschland oder Deutschland ist sehr besonders, weil in anderen Ländern gibt es keine Babytees. Es ist ja auch kein Tee. Babytee hat man sonst immer genommen, wenn die Kinder irgendwie Bauchschmerzen hatten. Wir haben dem Ganzen ein bisschen mehr Spaß gegeben und hatten halt diesen Trinkaufsatz. Quasi in einer Zeit, so um die 2010er, 2015er Jahre, wo die ganzen Food-Startups erst kamen. Das heißt, wir waren noch relativ früh und waren halt irgendwie anders. Wir waren nicht irgendwie der 15. Außendienst von HIP, der da irgendwie stand mit zwei Reiher und Goldknöpfen, sondern das waren auf einmal junge Leute, die irgendwie ein cooles Produkt hatten und ja komm, lass mal probieren. Ja, es war jetzt noch nicht so inflationär, dass, glaube ich, die Einkäufer so überrannt wurden.
Ihr habt ja auch den Claim von Eltern für Kinder und der Name Teefee verspricht natürlich da auch einiges. Das eingeschoben, wie kamt ihr auf den Namen Teefee?
Das ist echt witzig. Also ich glaube, das ist der damaligen Agentur zu verdanken, für Texas hier aus Frankfurt, die auch Teilhaber sind bei uns ein Stück weit, die einfach sehr kreativ waren und gesagt haben, wir gehen sehr generisch an. Ne? Also wir hatten damals auch eine kleine Fee auf der Packung, wir hatten eine ganze Content-Strategie um die Teefee, um die Freunde der Teefee, die sozusagen, und das war Teil des aufklärerischen Konzepts, einfach den Kindern und Eltern erklären wollte, hey, was hat das denn eigentlich auf sich mit Süße, mit süßen Getränken, mit Zucker, ne? Und wo müssen wir aufpassen? Und so war Teefee geboren. Und Teefee, egal mit wem ich drüber gesprochen habe, war immer so, ach, Teefee, das kenne ich noch irgendwie aus den 60ern, das hatte ich auch als Kind. Ne? Es war so ein bisschen, auch ein bisschen altbacken vielleicht, ne? Aber es war jetzt nicht so dieses fancy Neue, sondern es war so ein bisschen gelernt und qualitativ, also vertraut, authentisch. Ich weiß es nicht, aber es war eigentlich ein Glücksgriff.
Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also erste Listung gemeistert. Was waren dann für euch die Erkenntnisse, um zu sagen, ob das ist jetzt die Strategie, die wir verfolgen und jetzt greifen wir die Drogeriemärkte noch an und die anderen großen Händler?
Ja, also wir haben, wie gesagt, relativ schnell festgestellt, dass sich das Produkt in einem Rewe-Markt, in einem Rewe-Center einfach nicht gut verkauft. Die Drehgeschwindigkeiten waren mies, was auch ein Stück weit daran lag, dass Tee generell einfach kein Schnelldreher ist. Ne? Da sind wir nicht beim FMCG. Das liegt ja ewig im Regal, weil du kaufst einen Tee, da sind 20 Beutel drin, bis du den verbraucht hast, vergeht eine gewisse Zeit. Das heißt, Rewe war nicht so glücklich, wir waren nicht so glücklich. Und dann fing im Grunde erst die Erkenntnis an, also wo müssen wir denn eigentlich sein? Na klar, in der Drogerie, da wo wir auch selber jeden Tag als Eltern rumhängen. Ja, also das ist der große Shit. Ja, da müssen wir drin sein. Und dann hatten wir auch das Glück, bei DM im Grunde offene Türen einzurennen, weil DM damals auch verstanden hat, ja, ich muss dieses Babyregal, ich muss das Babyregal so attraktiv wie möglich machen, damit die Mamas da Bock drauf haben, auch am Ende die Tönung zu kaufen. Ne, ich weiß jetzt nicht, ob das deren Strategie war, so kam es mir immer vor. Ne? Also wir müssen sehr viel bieten und auch so Kategorien, Categories, die jetzt vielleicht nicht zum Stammgeschäft gehören, was so den Umsatzanteil angeht, aber so Nebenkategorien so attraktiv wie möglich zu machen. Und wir hatten dann eben die Chance, da reinzukommen. Und ich muss sagen, die damalige Einkäuferin, die ist sicherlich schon seit 6, 7 Jahren nicht mehr bei DM, hat sich auch selbstständig gemacht. Ich versuche wirklich mindestens an ihrem Geburtstag ihr noch eine Nachricht zu schreiben, weil das ist für mich jemand, ohne die wäre ich heute nicht hier. Und ohne ihren Mut auch, ne, dieses Risiko einzugehen, junges Unternehmen einzulisten, wären wir heute nicht hier. Also ich bin da sehr, sehr dankbar heute noch. Aber das war sozusagen der Einstieg. Ich habe hier auch mir gegenüber die Erstbestellung von DM hängen aus dem April, ich glaube 16. April 2016. Da ging eigentlich Tefe erst richtig los.
Sag mal, 2016 seid ihr dann auch schon, also hattet ihr dann auch schon weitere Produkte neben den Teebeuteln, weil du sagtest ja auch ein Schnelldreher.
Ja, super wichtig, ja klar. Also wir haben dann schon gemerkt, dass dieses Beutelgeschäft, das ist so sehr träge einfach, ja. Und es ist dann natürlich so auch nur Convenience, ne? Aber mit Babys bist du es ja noch gewohnt, dauernd irgendwie heißes Wasser aufzukochen oder Milchpulver warm zu machen und so, ne? Aber eigentlich sind wir ja schon alle ein bisschen faul und es muss Convenience sein, es muss schnell gehen. Und wir haben relativ schnell dann gesagt, wir brauchen diesen Tee in Flaschen. Ja, also ich meine, das ist ja im Grunde auch die Schizophrenie unseres Handelns am Ende. Ne? Du kannst ja den ja auch selber aufpullen und eine Flasche abgießen. Aber wenn das jeder machen würde, dann hätten wir nicht so ein tolles Angebot im Supermarkt. Also gibt es dafür wohl einen Markt. Also haben wir das gemacht. Anfangs auch wieder total halt, ne? Wir kamen nicht aus dem Lebensmittel bestanden mit 25 Kilo Teebeuteln an einem 10.000 Liter Tank und haben diesen Beutel irgendwie versucht hoch und runter zu schütteln. Das ist natürlich kein Industriestandard. Das haben wir 2 Produktionen so gemacht, bis die auch von der Fabrik gesagt haben, hey Leute, ganz ehrlich, das machen wir nicht mehr. Also das normal darf hier gar keiner rein und dass hier jemand am 10.000 Liter Tank steht und irgendwie mit Rohstoffen rumarbeitet, oben noch einer irgendwelche Bioaromen reinschüttet, unten jemand da den Hahn immer aufmacht und sagt, ja, noch ein bisschen Erdbeere. Das gibt es nicht, das macht man so nicht, weil jedes Mal schmeckt es ja auch anders dann. Also haben wir damals schon relativ schnell uns eigentlich den besten Produktentwickler gesucht, den es weltweit gibt, aus Darmstadt und haben mit denen dann wirklich High-End zuckerfreie Bio-Kinder-Früchte-Eistees entwickelt. Also die wirklich auch wiederum State-of-the-Art Qualität sind. Und dann ging das los. Wir haben lediglich über die Zeit immer mal mit den Gebinden noch ein bisschen getestet. Wir haben angefangen mit einem Tetra-Pack, haben dann Elopack gehabt und sind dann auch aus Nachhaltigkeitsgründen auf ein 100% PET gegangen. Glas, damals aus unserer Sicht das Nachhaltigste und Beste, ist für uns leider ausgeschieden, weil wir gesagt haben, kleine Kinder und Glas, das ist zu risky. Also das können wir nicht machen. Aber gern kann ich nachher auch noch was zur Umweltbilanz unserer Repets sagen.
Aber ich glaube, ihr wart auch mit einer der Ersten, ne, die es geschafft haben, 100%.
Wir waren die Ersten. Ja, wir haben es damals auch über Plastics rezertifizieren lassen. Wir waren die Ersten, die 100% recyceltes PET eingesetzt haben und verteidigen das auch heute nach wie vor. Also klar, ich verstehe die Plastikdiskussion und die ist auch wichtig und richtig. Mikroplastik, Plastik in Weltmeeren. Wir für uns haben den Weg gefunden, zumindest für Deutschland und für Österreich, wo es ja jetzt auch ein Einwegplastik gibt. Wir wissen aus dem Einwegsystem, dass 95% der Gebinde mindestens wieder zurückkommen ins System. Dank auch der Flaschensammler, dank dieser 25 Cent. Und diese 95% werden dann geschreddert und wieder zu neuen Flaschen verarbeitet. Und der komplette Prozess, also Transport der Altflaschen, das Schreddern, das Aufblasen der Flasche im Produktionsprozess erst, der niedrige Energieeinsatz, all das führt im Grunde dazu, dass es zumindest, wie gesagt, für Deutschland und Österreich, wo wir eben eine hohe Recyclinganteil haben, eine sehr, sehr gute Ökobilanz haben, wahrscheinlich die beste unter diesen Gebinden, die wir eben benutzen können.
Ja, genau. Also euch ist wichtig, wie ist das verpackt? Du und ihr setzt euch auch so für wichtige Zertifizierungen ein. Unter anderem ja auch bei euch der Ansatz, dass ihr über den Profit hinaus einen positiven sozialen und ökologischen Impact erzielen möchtet. Woher kommt das? Diese Überzeugung, jetzt nicht nur ein cooles Produkt, nicht nur ein guter Nutzen.
Ja, auch am Ende aus diesem Elternding, ne? Also es ist so salopp gesagt jetzt, ja, aber ich glaube, es ist echt ein Unterschied, wenn du als Eltern so eine Firma gründest und nicht nur, und das ist ja so eine Determinante, was treibt uns bei den Getränken? Bei den Getränken, egal welche Entwicklung wir gemacht haben, treibt uns natürlich immer, hey, die Getränke trinken unsere Kinder. Das heißt, die müssen mal mindestens neutral sein. Im besten Fall müssen die einfach gut sein. Also gut sein in Form von, es trinkt viel, es ist gut hydriert, ja, aber es gibt keinen Nuckelkaries, ne? Also die Produkte müssen perfekt sein. Und natürlich in die Zukunft gedacht, also ne, wir wollen natürlich keine Ressourcen zerstören, die im Grunde, die wir sozusagen dann zerstört für unsere Kinder hinterlassen. Das heißt, zusammengefasst, wir wollten eigentlich immer schon Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Und wie kann ich Teil der Lösung sein? Klar, ich muss einfach schauen, dass wenn ich produziere, also ne, ich bin immer ein bisschen sauer, wenn ich höre, wenn jemand sagt, er ist CO2-positiv. Das gibt das nicht, weil jeder, der im Grunde irgendwas produziert, der entnimmt was den natürlichen Ressourcen, es wird Energie verbraucht, also es passiert schon irgendwas. Ne? Also es ist nie erstmal richtig gut. Die Frage ist, wie gut kann ich es erstmal machen und was kann ich auch dann wieder zurückgeben? Und für uns war klar, wir müssen maximal an der Supply Chain arbeiten, dass wir in jeglicher Wertschöpfungskette einfach das A zurückgeben und auch darüber hinaus einfach auch den Menschen, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten, immer berücksichtigen. Und da ist uns vor 3-4 Jahren irgendwann die B Corp Zertifizierung, Benefit Corporation, Corp heißt das, über den Weg gelaufen. Das ist eine weltweite Initiative, ein NGO, die sehr neutral und über ein ziemlich umfangreiches Audit Assessment Center prüft und nachweist und am Ende auch zertifiziert, inwieweit Unternehmen ökologisch und sozial sich fair verhandeln. Und also allein diese beiden Komponenten eben nicht nur ökologisch, sondern auch den sozialen Aspekt mit reinzunehmen und eben auch über das Assessment eine gewisse Vergleichbarkeit zu machen und das Ganze neutral eben zu zeigen. Und das, was du vorhin auch eingangs erwähnt hast, man muss sogar, und das finde ich das Tollste eigentlich daran, in seiner GmbH-Satzung auch hinterlegen, notariell beglaubigt, dass eins der wesentlichen Ziele dass der Unternehmung ist, auch Überschüsse eben wiederum zurückzugeben. Und da haben wir über die Jahre jetzt ganz viele tolle Projekte etabliert von, ich sag mal, im Ursprung Brunnenbau in Afrika, also da, wo einer unserer Hauptrohstoffe herkommt, der Hibiskus, dass wir da einfach Brunnen bauen, das sauberes Wasser, das Bildungssysteme greifen, bis hin natürlich hier zu unseren Mitarbeitern und oder auch benachteiligte Menschen in Deutschland über die Arche, über die Tafel, über die Kindertafel. Es gibt so viele Projekte, die wir gerne unterstützen. Aber wie gesagt, auch bis hin zu unseren Mitarbeitern, denen wir versuchen, einfach ein tolles Leben zu ermöglichen, eine tolle Infrastruktur zu ermöglichen, weil wir auch sagen, Familie, das Leben hier außerhalb des Büros, das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Und das muss immer perfekt sein, dass man hier auch sich um tolle Produkte kümmern kann. Und das ist am Ende B Corp und das ist unsere DNA.
Also das auch nochmal ganz klar herzlichen Glückwunsch auch für diesen Weg, den ihr da jetzt schon gegangen seid, den ihr erfolgreich beschritten habt bisher. Spannend finde ich eben auch, wie ihr als Team aufgestellt seid. Du hast gerade auch gesagt, ne, die Unternehmenskultur ist dir total wichtig. Jetzt seid ihr ein Kernteam und habt euch entschieden, wesentliche Funktionen quasi an Experten outzusourcen. Wie seid ihr zu dieser Überzeugung gekommen und wie lebt ihr das?
In den ersten Jahren waren wir teilweise 20, 30 Personen, Festangestellte, Freie, Praktikanten, Werkstudenten. Und das war ein ganz schöner Trubel. Und wir haben uns da ein paar Mal ganz schön verlaufen und haben einfach auch festgestellt, dass wir oftmals wurden wir überholt von Trends oder von Themen, die wir selber nicht bespielen konnten. Ich habe auch gemerkt, dass Abstimmen, und es war auch ein Management-Thema für mich. Und wir haben irgendwann festgestellt, es gibt einfach sehr viele Profis da draußen, die Themen einfach sehr viel besser machen als wir. Und im Grunde müssen wir eigentlich nur die Kernthemen oder die Kernaufgaben, Kernbereiche mit uns besetzen. Wir sind heute fünf Kolleginnen. Wir steuern quasi dieses komplette Netz an Dienstleistern, an Agenturen, an Produzenten und Lieferanten und sind super aufgestellt, sind damit auch mega flexibel innerhalb dieser Wertschöpfungsketten oder dieser Partnerstrukturen, auch wenn wir sehr loyal sind, aber wir sind sehr flexibel Strukturen eben neu aufzubauen, auszutauschen. Und das ist im Grunde das auch, was uns dem Wettbewerb, den Großen gegenüber, diesen Vorteil verschafft, einfach diese Schnelligkeit am Ende auch zu reagieren und Themen aufzunehmen, die andere dann vielleicht erst in einem halben Jahr oder einem Jahr realisieren können, weil wir sofort unsere agile Struktur nutzen können, um das neu zu machen. Und da muss ich auch an der Stelle, wir haben uns innerhalb dieses Jahres nochmal, haben wir den Loop Approach gemacht. Das ist sozusagen auch eine Business Development der Organisation, in der quasi oder ein Transformationsprozess, wo wir die ganze Organisation von zu einer sehr agilen, netzwerkartigen Struktur nochmal umgebaut haben. Und das war für uns schon super wichtig, einfach auch damit jeder die Handlungsfähigkeit hat, die Verantwortung hat, die er in seinem Bereich braucht, ohne irgendwelche Abstimmungsrunden immer zu machen. Also kann ich jedem Unternehmer an der Stelle nur empfehlen.
Ja. Und ihr fünf, wie konkret habt ihr euch aufgestellt, aufgeteilt in den Aufgaben? Mhm. Und dann gerne auch hinführen zu der Frage, was hast du für dich individuell gelernt und was sind deine Stärken, die du jetzt bevorzugt einbringst?
So, die Aufgabenteilung ist noch klassisch. Marketing, Produktentwicklung, Produktion, Logistik, Sales und Finance. Bei mir in der Geschäftsführung liegen vor allem die Themen Sales und Finance und Strategie. Ich muss sagen, was ich über mich gelernt habe, ich war früher, und ich habe das schon so häufig gehört, das ist ein bisschen abgedroschen, aber ich kann das nur bestätigen. Ich war immer so ein Sprinter und so habe ich auch gearbeitet. Ich war schnell gelangweilt, brauchte neue Projekte. Und das, was ich hier gelernt habe, ist, dass ich auch Marathon kann und muss. Also als Unternehmer muss man lange durchhalten und das hilft mir heute auch bei meinem Sport. Also vielleicht befruchtet sich das auch gegenseitig. Also ich weiß heute viel besser, was ich nicht kann und was ich möglicherweise besser kann und versuche da auch eben genau meine Schwerpunkte reinzulegen. Wobei es manchmal schwierig ist, weil man es nicht sich immer aussuchen kann. Gerade als Gründer, Geschäftsführer muss man da auch so ein paar Sachen machen, die einem vielleicht nicht so gut gefallen. Dieses Marathon-Thema niemals aufgeben. Ja, also das, und das habe ich auch, das ist, glaube ich, der Kernsatz, den ich auch an meine Kinder weitergebe. Meine Tochter ist da auch immer so ein bisschen so gewesen, dass sie schnell aufgibt. Die hat heute so einen Armreif, da steht auch drauf, niemals aufgeben. Das ist es am Ende, ne? Einfach weitermachen.
Deine Kinder sind ja jetzt auch die beste und langjährigste Marktforschungsinstitution für dich, so gesehen. Was sagen die denn eigentlich so zur TFE? Wie würden die jetzt TFE beschreiben, wie TFE jetzt ist?
Also wir sind ja seit diesem Jahr auch ein Stück weit in den Mass-Market vorgedrungen mit einer erwachsenen, mit einer Limonade, mit einer karbonisierten, also kohlensäurehaltigen Limonade, zuckerfrei Bio, auch die erste zuckerfrei Bio-Limonade. Das ist für die schon ziemlich cool. Die sind so die erste Kohorte auch gewesen, die mit der Kindermarke groß geworden ist. Mein Sohn ist heute 14, ne? Der ist von Anfang an, der war ja auch der Auslöser, da mitgewachsen, ne? Und es ist witzig zu sehen, weil unsere Kernzielgruppe geht da eigentlich nur so, ja, bis 10, 11 würde ich sagen, ne? Also wir haben ja bei unserer Himbeere auch vorne die Maus mit drauf, der Sendung mit der Maus. Und das hört so in der Grundschule ja eigentlich auf, ne? So Übergang zum Gymnasium, also würde man sagen, so bis 10, 11 und dann ist eigentlich Schluss. Es ist witzig, zweimal die Woche, ich war mal Sponsor mit TFE, dieser Fußballmannschaft, in der er spielt, als sie noch klein war. Und es ist jetzt immer noch so, zweimal die Woche, wenn die Training haben, kommen die, also nicht die ganze Mannschaft, aber so die halbe Mannschaft zu uns nach Hause und holen sich noch ihr TFE ab. Ja, also es ist super witzig, ja. Also das hat nicht an Coolness verloren, aber die haben auch eine andere Verbindung, glaube ich, damals zur Brand. Ich glaube aber schon, dass wir wirklich, also ne, wir haben jetzt 10 Jahre TFE, wir haben eine Kohorte schon mit groß gezogen und haben auch ganz signifikant in dieser Kohorte beigetragen, dass es eine andere Wahrnehmung gibt für Süßung. Ja, also ne, wir haben das maßgeblich beeinflusst und auch eine andere sensorische Wahrnehmung. Und weil das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, aber ich möchte eine Frage kurz zu Ende beantworten. Meine Tochter, die ist ein bisschen älter, also die ist schon 20, 23. Die ist tatsächlich jetzt als Werkstudentin auch hier eingestiegen in diesem Jahr seit ein paar Wochen. Und das macht mich natürlich besonders stolz. Das war so nie angelegt. Also sie hatte immer so, das war so ein Pferdemädchen, immer andere Themen, Medizin studieren oder Tiermedizin. Und die ist jetzt hier mit dabei. Das ist der Hammer. Ja, also wenn du aus dieser Problematik ein Produkt für deine Kinder machst und die auf einmal hier sind und es mitmachen, uns cool finden. Wir haben die Woche, haben wir gemeinsam ein Reel gemacht für Insta, also sie und ich. Und also das einfach cool, ja, wenn du dann gemeinsam auch das noch machst.
Übrigens eine wunderbare Steilvorlage für die nächste Frage. Wahl auch der Marketingkanäle oder wie geht ihr da insgesamt vor?
Ja, also wir waren da auch früh schon natürlich sehr mittellos. Das heißt, die klassischen Kanäle, die ich so mit der FAZ damals auch als Marketingleiter dort immer belegt habe, die fielen aus. Ja, wir hatten keine großen Mediabudgets. Wir mussten also sehr stark diese Content-Marketing-Strategie fahren. Also selber sehr viel Content entwickeln und erstellen. Und ich weiß, 2014, 2015 war noch die große Zeit von Facebook. Also wir haben auf Facebook damals super viel gemacht. Wir hatten dann bis zu 50, ich glaube in der Spitze 50.000 Follower auf Facebook. Und dann kam Insta und wir standen so da an, jetzt haben wir hier 50.000 Leute, jetzt müssen wir wieder bei Null anfangen. Wir sind auch irgendwie, und frag mich nicht nie wieder, ob diese 50.000 gekommen, obwohl wir, wir verkaufen aktuell wahrscheinlich so 5 Millionen Flaschen im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Kontakte wir haben, ne? Aber wir haben bestimmt 1 Million unterschiedlicher Menschen, die wir über die Zeit begleitet haben. Aber macht nichts. Aber nee, also Content Marketing, Social Media natürlich vor allem, also heute Instagram. Und was für mich ein super spannender Aha-Effekt war, der wichtigste Kanal ist eigentlich einer, auf dem ich nicht unterwegs bin. Der ist, muss man sagen, eher weiblicher geprägt. Das ist die größte Bildersuchmaschine der Welt. Und das ist nicht Google, das ist Pinterest. Pinterest funktioniert so unfassbar gut, weil, ich gebe dir ein Beispiel, und das sehen wir auch im Abverkauf, so eine Woche oder zwei Wochen vor dem 1. Dezember geht die Suchanfrage für Adventskalender bei Pinterest ins Unermessliche hoch. Das heißt, alle Mamas und Papas dieser Welt suchen nach tollen Ideen, wie muss so ein Adventskalender selbst gebastelt aussehen und was kommt denn da eigentlich rein? Ne? Ideen, weil alle wollen nicht immer Schokolade reinmachen. Und wenn du da einfach mit so einem tollen zuckerfreien Kindergetränk um die Ecke kommst, dann kriegst du da eine super Aufmerksamkeit. Und so machen wir das natürlich an Ostern, so machen wir das, wenn Schulanfang ist, für die Schultüte. Und so funktioniert der Kanal für uns wahnsinnig gut. Und wir haben uns im Grunde auch ein bisschen auf den Kanal angepasst. Ich kann dir zeigen, was wir gerade zu Weihnachten machen zum Beispiel, ist ja unsere Christmas Edition. Das machen wir natürlich am liebsten auch dann, jetzt nächstes Jahr kommt die WM, da gibt es eine WM-Edition. Also wir versuchen auch Anlässe zu schaffen über das Design, was natürlich dazu passt, was auf Pinterest gesucht wird. Und das ist im Grunde so unsere Strategie, also fehlende Mediabudgets einfach durch clevere Maßnahmen, durch was sucht die Zielgruppe? Wie können wir das Problem eigentlich bedienen? Und so schaffen wir das. Natürlich haben wir über die Jahre jetzt ein bisschen größere Budgets und verteilen auch mal hier und da immer nochmal dann was auf Events und gezielt auch ein paar Mediakanäle. Das kommt schon auch mit dazu, aber ich würde sagen, nach wie vor ist Social Media für uns der wichtigste Kanal.
Ja. Jetzt mit Schwenk auch auf eure Weiterentwicklung. Wenn wir jetzt mal die AFG, also den Markt der alkoholfreien Getränke betrachten. Ja, also ihr startet jetzt mit einem neuen Produkt durch für auch größere Kinder und Erwachsene. Verkauft 5 Millionen Flaschen. Wie umkämpft ist der Markt? Wie schwer ist es aktuell? Und wie laufen auch aktuell eure Listungsgespräche?
Also der Markt ist brutal umkämpft, das kann man sich vorstellen. Also alle AFG-Kategorien oder generell, also wahrscheinlich jegliche Kategorie im Handel ist umkämpft und immer umkämpfter und es gibt immer mehr tolle kleine Startup-Unternehmen mit tollen Ideen, die einfach um die ganz kleinen Flächen kämpfen, die es vielleicht mal gibt. Ne? Der Handel ist natürlich auch geprägt von einer gewissen Unsicherheit, ne? Sehr begrenzte Regalflächen. Da musst du schon sehr viel Mut haben als Einkäufer und risikoaffin sein, da auch mal Platz zu schaffen für Neuerungen. Und man muss ja sagen, da im klassischen LEH macht das die Rewe Group ja gerade gar nicht so schlecht mit verschiedenen Innovationsmanagerinnen, neue oder Startups einen Raum zu geben, sich auszutesten, was dann, wenn es gut funktioniert, auch ausgerollt werden kann. So haben wir beispielsweise auch gerade bei der Rewe Dortmund über Jessica Juretko so einen Innovationsansatz, den Revolutionsgondelkopf beispielsweise bespielen dürfen. Aber um nochmal zurückzukommen, ich meine, wir haben für uns identifiziert, ne, also wir sind in diesem kleinen, schönen Nischenmarkt Kinder unterwegs und da haben wir uns eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Wir merken aber auch, dass diese Idee, die wir haben, zuckerfreien Biogetränken, und entschuldige, ich muss noch mal früher anfangen, ne, wir haben in Deutschland, jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Wir haben jedes Jahr oder wir haben aktuell 10 Millionen Diabeteserkrankte. Jedes Jahr kommen 500.000 dazu. Wir haben ein echtes Ernährungsproblem in Deutschland. Und es kommt, also schlechte Ernährung, wenig Bewegung und zu Ernährung on top noch die falschen Getränke. Also Eistees, Energydrinks, Fruchtsäfte, Limonaden. Haben wir 85% des Getränkregals ist komplett überzuckert, weit überzuckert. Also weit über dem, was die WHO so an zugesetzten Zucker pro Tag oder zusätzlich aufgenommen empfiehlt. Jetzt sind wir nach wie vor die einzige Getränkebrand in Deutschland und sind im Moment ja nur in der Kindernische, die ein Produkt anbietet, was zuckerfrei und bio ist. Und ich betone das. Also eine Sache, wo du sagen würdest, hä, das ist doch normal. Nee, also es gibt ganz viele zuckerfreie Produkte, die sind nicht bio. Die arbeiten dann mit künstlichen Süßstoffen, wo die Langzeitstudien noch nicht so eindeutig sind, aber wo ich auch sagen würde, also zuckerfrei ist da nicht gleich gesund, ja. Die sind zuckerfrei, aber nicht bio. Und wir haben ganz viele Bio-Produkte, Bionade beispielsweise, tolle Produkte, aber die sind natürlich voll mit Zucker. Dieses Bio und zuckerfrei, das haben nur wir aktuell. Und da haben wir uns gedacht, hey, bei der Situation, in der wir uns gerade befinden, also was die Gesundheit der Menschen angeht oder die Ungesundheit mit all den Folgen für uns als Gesellschaft irgendwann in Kosten, wir müssen da was tun. Und wir tun ja schon im Kindermarkt und das können wir im Grunde in allen AFG-Kategorien, können wir unser Konzept überstülpen. Ob das die Limonade ist, ob das die Schorle ist, ob das Cola, Cola-Mischgetränke, Energy, you name it. Und das ist im Grunde jetzt genau der Ansatz, den wir fahren. Wir sind jetzt so ein bisschen aufgewacht aus unserer kleinen Kinderwelt. Wir wollen bis 2030 im Grunde 30% Marktanteil im Bio-Erfrischungsgetränkemarkt. Überall diese Kategorien. Und das Vollgas. Das schaffen wir eigentlich nur, indem wir nicht nur diese Innovation nach wie vor als Erster haben. Zuckerfrei und Bio ist erstmal schwierig immer in der Erklärung. Auch das lockt jetzt den regulären Einkäufer nicht unbedingt hinter seinem Ofen hervor. Aber wir müssen sozusagen, und das merke ich gerade, wir sind gerade in der Entwicklung auch, wir müssen die aktuellen Trends auch aufnehmen. Auch wenn wir jetzt noch die fünften sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr eine präbiotische Limonade rausbringt, dann sind wir die Ersten, die so eine präbiotische Limonade im Bio rausbringen. Und das ist, ich weiß nicht, ob der Handel das versteht, aber eine präbiotische Limo und eine präbiotische Bio-Limo, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Liga und da werden wir die Einzigen sein. Wir werden sicherlich auch eine Dose machen, auch wenn wir finden, das ist von der Nachhaltigkeit nicht ganz so geil wie ein PET, weil nicht ganz so viel in den Kreislauf zurückkommt. Wenn das aber gerade hilft, dass wir ein tolles Produkt in den Handel bringen können, dann machen wir das und wir werden es machen. Und so werden wir sukzessive jede Kategorie aufräumen und wir werden so nerven, wir werden so hinten dran bleiben. Wir haben ein paar tolle Marketing-Themen für nächstes Jahr noch im Kopf, ein paar tolle Markenbotschafter, weil dieses Nerven auch, dieses richtige Nerven, das ist wesentlich. Wir haben 6 Jahre gebraucht, um Rossmann zu gewinnen. Ne? Auch da wieder nicht aufgeben, weitermachen. Ja? Diese ganzen Creator-Geschichten, das sind alles, und das haben die letzten 3, 4, 5 Jahre gezeigt, ja, die sind alle nicht nachhaltig. Im Moment sehe ich nur Gönnergy, die es jetzt über einen langen Zeitpunkt geschafft hat, auch da zu bleiben, immer wieder neue Sorten rauszubringen, alle anderen. Und so wird es auch mit den Pamela Reif Limos jetzt gehen. Also entschuldige, Pamela Reif, Aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig sein wird, ja, weil es auch im Grunde kein so ein gutes Produkt ist. Es ist nicht Bio, ja. Also ein gutes Produkt wäre, wenn es bio- und zuckerfrei wäre. Also melde ich gerne, aber wir machen das jetzt auf jeden Fall erstmal zuerst. Und ich glaube, dadurch, dass wir schon so lange dabei sind, 10 Jahre, haben wir auch diese Glaubwürdigkeit beim Handel, dass sie sagen, okay, nicht nur, dass sie gut nerven und ein gutes Konzept haben, die sind lange dabei. Das heißt, die haben schon diesen Proof of Concept, die haben schon ein bisschen Zielgruppe. Also lass es uns versuchen. Es ist aber nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Also wir haben diese langjährigen Partnerschaften, gerade bei DM und so weiter, dann zu sagen, hey, aus der einen Kategorie in die andere Kategorie zu springen, das muss doch einfach sein. Nee, das ist es ganz im Gegenteil. Also die haben natürlich ihre eigenen Strategien, ihre eigene Category Management, aber wir sind da dran und wir haben diese Vision, also dass wir einfach die Guten sind und unsere Mission ist einfach da, die geilsten Getränke zu machen, die wirklich gesund sind. Und da bleiben wir dran. Also entschuldige, ich rede mich jetzt gerade so in Rage schon, ja, weil das ist die Leidenschaft am Ende. Ne? Und das, was es uns jeden Tag echt schwer macht und was es allen wahrscheinlich schwer macht, die in den letzten 10 Jahren mit tollen neuen Produkten in den Handel wollen. Es ist unfair, es ist hart, es ist manchmal nicht zu ertragen. Ja, aber ich kann da nur jedem ermutigen, dran zu bleiben, irgendwie versuchen, das durchzuziehen, wenn du ein gutes Produkt hast.
Wenn du jetzt so abends im Bett liegst, vielleicht auch nochmal nachdenkst, was sind dann so die Gedanken, die du hast?
Meistens denke ich vor dem Einschlafen, aber das geht ziemlich schnell zum Glück. Und dann so ab 4 Uhr nachts, wenn ich aufwache, immer an Geld. Aber nicht viel Geld zu haben, sondern wie kriege ich eigentlich scheiß Kohle, ja, alles weiterzumachen. Also das ist leider das, was jetzt auch in den letzten 2 Jahren sehr schwierig geworden ist durch die aktuelle wirtschaftliche und gesamtpolitische Situation, wird es immer schwieriger, Finanzierung zu bekommen für Projekte. Und das ist so unser Thema. Wir stehen natürlich einem riesigen Markt gegenüber, großen Marktteilnehmern gegenüber, die gefühlt unerschöpfliche Ressourcen haben. Das ist das größte Thema aktuell, die Finanzierung der Projekte. Also wir versuchen schon immer sehr clever zu sein. Wir haben super Absprachen mit unseren Lieferanten. Aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns stetig in so einer in so einem Aufbau, in so einem linearen Wachstum, obwohl wir eigentlich exponentiell explodieren könnten. Es ist aber einfach im Moment schwierig. Da ist Deutschland einfach auch anscheinend ein schwieriger Standort, wenn ich immer höre, was in anderen Ländern so los ist. Also klar, Nordamerika vor allem. Aber Deutschland ist schwierig von der Finanzierung, auch die staatlichen Fördertöpfe, die sind für uns nach wie vor nicht zu erreichen, nicht zu knacken. Und auch innerhalb von Deutschland nochmal der Standort. Jetzt ist, glaube ich, Frankfurt nicht der schwierigste Standort, aber eben auch nicht Berlin.
Damit verbunden, Marco, wenn du einen Wunsch ans Universum schicken könntest für eure Unternehmung, welcher wäre das?
Auf uns die nächste Coca-Cola Company sein, ja, aber in gut. Ja, in wirklich gut. Also das wäre mein größter Wunsch.
Lieber Marco, ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche, ehrliche und auch sehr, sehr witzige Gespräch. Und ja, noch einmal vielen lieben Dank und ich mag auch wahnsinnig deine Energie, dein Herz, mit der du die Themen vorantreibst. Das merkt man mit jeder Phase deines Körpers. Daher herzlichen Dank.
Ich danke dir, liebe Nina. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, was für großer Fan ich auch von eurem Podcast bin. Du leistest einen wichtigen Baustein für alle, die in der FMCG-Welt unterwegs sind. Und ich finde es super spannend, wie sich das gegenseitig befruchtet. Und ja, danke, dass ich heute dabei sein durfte und meine Sicht der Dinge teilen durfte.
Herzlichen Dank. Und damit nochmal einen herzlichen Gruß auch an alle Händler, die das hören. Euch dann bitte den Weg zu bahnen.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.